Hallo Johanna.
Hallo Sieglinde.
Johanna, stell dir mal vor, du hättest einen Schwamm in deiner Hand, drückst den fest zusammen und dann lässt du deine Hand wieder locker, lässt wieder den Schwamm los. Wir haben alle ein Bild vor Augen, ne? Was dann nämlich passiert, das hat ganz viel zu tun mit unserem heutigen Thema. Und unser heutiges Thema ist Resilienz.
Ich habe auch noch nachgeguckt, wo das Wort denn herkommt. Resiliere ist quasi
Ja.
das Grundwort, wo es herkommt, und das heißt zurückprallen.
Aha.
Klingt jetzt irgendwie mehr, als wäre es ein, ein Abwehrschild, als ein Schwamm. Und bei meiner Recherche zum Thema Resilienz bin ich auch auf so viele Definitionen gestoßen. Was ist das denn jetzt überhaupt, ne? Und irgendwie ist es ganz viel. Ich habe wahnsinnig viele Zitate gefunden. Vielleicht, Sieglinde, du hast dich ja sehr, sehr stark mit diesem Thema jetzt beschäftigt. Vielleicht kannst du uns mal eine gute Definition von Resilienz geben.
Ja, ich hätte so drei verschiedene.
Ah ja.
Also es gibt wirklich viele, du hast recht. Und ich habe mich mit diesem Thema sehr beschäftigt, weil ich ja für die PraxisanleiterInnen in der Pflegefachschule da einmal im Jahr ein bestimmtes Thema immer gebe. Und dieses Jahr, Entschuldigung, nächstes Jahr ist das Thema Resilienz in der Praxisanleitung. Und ja, und das ist total spannend, das Thema. Und so ein paar Punkte davon werden wir heute besprechen. Ja, und Resilienz, meine Definition. Einmal ist Resilienz die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen und daran zu wachsen. Ja, oder einfach die psychische Widerstandskraft. Sie ist dynamisch und sie ist erlernbar. Und die dritte Möglichkeit, eine Kombination aus inneren und äußeren Schutzfaktoren. Und über diese Schutzfaktoren und Risikofaktoren, darüber werden wir heute sprechen. Wir werden aber auch schauen, wie das bei Kindern aussieht. Also wie lernen Kinder resilient zu sein? Wie können wir erkennen, ob Kinder da mehr Unterstützung brauchen, um resilienter durchs Leben gehen zu können? Und auch unser Vorbild. Also welches Vorbild, Verhalten können wir zeigen, um ja den Kindern, den Heranwachsenden ja zu zeigen, wie man resilient durch sein Leben geht, trotz Probleme, trotz ja, Widerstände und schwierigen Situationen.
Und es gibt ja auch Resilienz in anderen Bereichen als der Psychotherapie. Die
Genau,
werden wir
also
uns auch noch mal kurz angucken.
ja, in Organisationen, in Teams zum Beispiel, ne, man kann schauen, ist ein Team resilient und welche Schutzfaktoren oder Risikofaktoren hat es? Ja.
Spannend.
Ja. Genau, und ich werde noch ein anderes Modell vorstellen, nämlich die sieben Faktoren für die Resilienz und ja, diese Resilienzwaage, die was mit diesen Schutz- und Risikofaktoren zu tun hat.
Klingt gut. Ich
Ja.
habe noch so ein paar Mythen gefunden, Sieglinde. Vielleicht könnten wir
Ja.
die erstmal aufräumen, ob diese Mythen denn eigentlich stimmen oder nicht.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ich weiß ja nicht, welche Mythen du da rausgesucht hast. Und ich guck mal, was ich damit mache.
Also Mythos Nummer 1 wäre, entweder man hat Resilienz oder man hat es halt einfach nicht.
Ja, da sage ich ganz klar falsch, ne? Resilienz entwickelt sich, kann trainiert werden, ist wirklich etwas Dynamisches. Also man ist nicht entweder resilient oder nicht, sondern ja, man kann wachsen. Man kann resilienter werden.
Okay, also gute Neuigkeiten.
Ja, absolut.
Gut, Mythos Nummer 2 wäre, resilient zu sein heißt niemals zu leiden.
Nein, das stimmt auch nicht, weil zum Leben gehört eben auch dazu, dass wir ja ungünstige Situationen vorfinden, Enttäuschungen erleben, leiden müssen, also Schmerz, Trauer, all diese Gefühle, diese anscheinend negativen Gefühle durchleben. Und das gehört dazu. Nur die Frage, wie wir damit umgehen, mit diesen Gefühlen und ob wir sie überhaupt erstmal wahrnehmen, diese Gefühle, das ist ein wichtiger, entscheidender Faktor für die Resilienzfähigkeit.
Jetzt ist man ja vielleicht zu der Meinung, ne, wir haben schon gehört, resiliere heißt zurückprallen, ja, ein Schutzschild und man wächst da dran. Jetzt könnte man ja irgendwie meinen, und das ist Mythos Nummer 3, sobald ich dann einfach mal resilient bin, brauche ich keine Hilfe mehr von anderen, ich bin komplett auf mich selbst gestellt, ich schaffe das alleine.
Ja, auch wieder falsch. Nein, das stimmt so nicht. Denn das würde ja bedeuten, wir brauchen andere Menschen gar nicht. Wir sind völlig autonom und können damit gut leben. Und ein wichtiger Faktor für die Resilienz ist eben das Netzwerk, was wir haben, sind die sozialen Kontakte, die uns ja tragen und stärken, unterstützen und uns auch helfen, wieder sich, ja, dass wir uns weiterentwickeln. Und von daher ein Faktor für die Resilienz ist das soziale Netz, was wir haben, sind die sozialen Beziehungen.
Das
Wie
ist
viele
auch
Mythen hast du denn noch, Johanna?
ja, das schauen wir uns auch nachher noch mal an, das
Ja.
Thema Netzwerk. Ein
Ja.
Mythos habe ich noch.
Ja.
Wenn ich einmal resilient bin, dann bin ich das für immer.
Also ich denke, es gibt so bestimmte Resilienzfaktoren durch günstige ja, Bedingungen zu Beginn unseres Lebens, zum Beispiel durch gute Vorbilder, ja, die schon mal eine gewisse Grundresilienz ermöglicht haben. Die ist, glaube ich, nicht so leicht zu erschüttern. Aber es heißt nicht, wenn ich auf einem bestimmten Stand der Resilienz bin, dass es so bleiben muss. Sondern wie gesagt, man kann sich weiterentwickeln, wir können alle dafür sorgen, dass wir immer wieder einen Blick haben auf unsere Schutzfaktoren, auf unsere Risikofaktoren, dass wir im guten Kontakt mit unseren Gefühlen stehen und dann eben dementsprechend mit Stress, mit Leid umgehen können. Aber nein, also es ist kein Stand, der einmal erreicht wird und dann bleibt der so für immer. Wie gesagt, es ist ein dynamischer Prozess.
Was ist es
Ja.
denn nun für ein Prozess, Sieglinde?
Was es für ein Prozess ist, möchtest du wissen?
Ja, was sind denn jetzt die Modelle, die es so gibt? Was gehört denn jetzt eigentlich alles so richtig dazu? Du hast eben schon immer so ein bisschen was angeschnitten,
Ja, ich
aber
wollte ja
jetzt
noch nicht so viel.
wollen wir es auch alle wissen.
Das ist wunderbar. Also, wir haben ja zum einen diese Resilienzfaktoren. Und die bestehen daraus, das sind insgesamt sieben. Und dazu gehört zum einen Akzeptanz, also dass man Dinge, die nicht zu ändern sind, auch ja, so annimmt, wie sie sind und da nicht dran verzweifelt oder immer noch versucht, etwas zu verbessern, zu verändern, sondern eine Akzeptanz hat für das, was ist. Dann haben wir die Lösungsorientierung als zweiten Faktor. Also, dass wir immer wieder den Blick auf die Lösung richten und nicht auf die Ursachenforschung und auf das Jammern und Nörgeln und Klagen, sondern wirklich gucken, was gibt es gerade für Lösungen, also den Blick nach vorne richten. Dritter Faktor ist Optimismus, also eine gesunde Zuversicht, dass die Dinge sich schon auch gut entwickeln werden, ohne die Realität aus dem Blick zu lassen, aber ein gewisser Optimismus. Dann ein vierter Faktor, das ist die Selbstverantwortung. Das bedeutet, dass wir uns selber als wirksam erleben, was auch manchmal bedeutet, dass wir auch Schuld haben an manchen Gegebenheiten, die nicht so gut sind. Also wir tragen auch Anteile daran, wenn etwas schiefläuft, ja? Beispiel zu spät kommen. Man kann immer sagen, ja, die LKWs oder der Verkehr, Rush Hour oder so. Ja, aber vielleicht bin ich auch einfach zu spät losgefahren. Also wenn ich meine Selbstverantwortung ernst nehme, dann bedeutet das auch, dass ich für Erfolge zum Beispiel auch mich verantwortlich mache. Und das stärkt natürlich, ne? Und für Misserfolge vielleicht auch meine eigenen Anteile sehe. Ja, dann haben wir als nächsten Faktor die Selbstwirksamkeit. Also das geht so ein bisschen in den Punkt Selbstverantwortung, aber bedeutet vielmehr, dass ich mich als Akteur sehe, also dass ich wirklich spüre und in meinem Leben immer wieder merke und dafür sorge, dass ich gestalte. Also dass ich nicht alles hinnehme, so wie es ist und da kann man halt nichts machen, sondern doch, was kann ich jetzt tun? Ne? Was kann ich jetzt bewirken? Dann haben wir noch den vorletzten Faktor, die Zukunftsplanung. Also, dass wir wirklich auch, ja, das gehört nochmal zum Gestalten, dass wir unsere Zukunft in den Blick nehmen, dass wir etwas tun, damit etwas so wird, wie es werden soll. Also, dass ich da wieder als Akteur auch da bin und etwas plane und nicht einfach nur auf mich zukommen lasse. Und letzter Punkt, da sind wir wieder bei dem Netzwerk, das ist die Bindung. Also kann ich Bindungen eingehen, kann ich Kontakte knüpfen und diese Kontakte auch halten, kann ich sie stabil gestalten, bin ich ein wertvoller Teil in meinem sozialen Netzwerk und schätze ich auch meine sozialen Beziehungen, meine Freunde, meine Familie, meine Arbeitskollegen und Kolleginnen. Ja, und zu dem Netzwerk, zum Netzwerk, da hast du, glaube ich, noch was mitgebracht, Johanna, ne?
Ich habe ja eine Ausbildung gemacht zur systemischen Beraterin. Und als ich das so gelesen habe, ist mir das Prinzip der Netzwerkkarte wieder eingefallen. Das habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gebraucht. Aber das passt da sehr, sehr gut rein.
Ja.
Netzwerk, muss man das auch nochmal erklären. Netzwerk bedeutet, was ist unser eigenes Netzwerk? Also wer gehört zu unserem Netzwerk oder System, sagt man auch dazu, dazu? Das können jetzt Leute sein, die stehen mir ganz nah, das können Leute sein, die sind weiter weg von mir. Und so würde man das Ganze dann eben aufstellen auf dieser Netzwerkkarte. Die Netzwerkkarte ist, also wir können uns so ein DIN A4-Blatt vorstellen und das DIN A4-Blatt ist eingeteilt in vier Bereiche. Ein Bereich ist Familie, der zweite Bereich ist Freunde, der dritte Bereich ist Kolleginnen und die Arbeit, vielleicht auch die Schule, je nachdem, wo wir uns altersmäßig befinden. Und der vierte Bereich, den kann man so ein bisschen ja gestalten, wie man den eben braucht. Also das könnte zum Beispiel sein Freizeit, Sport, Vereine. Es könnte aber auch zum Beispiel sein Profis, also im Sinne von Psychologen, die mir vielleicht weiterhelfen, Therapeuten, was weiß ich, Physiotherapie,
BeraterInnen, ja.
genau, alle möglichen, die mir vielleicht auch noch helfen, die zu meinem Netzwerk einfach dazugehören. Wir selbst platzieren uns dann auf der Netzwerkkarte in die Mitte und da können wir dann überlegen, wer gehört denn aus den vier Punkten zu meinem Netzwerk und wie nah befindet sich die Person an mir dran? Es gibt manchmal auch so optische Darstellungen wie so eine Zielscheibe, dass man so ein bisschen einordnen kann, wer ist denn weiter weg und wer ist näher an mir dran. Und jetzt klingt das natürlich erstmal ganz banal. Jetzt denkt man vielleicht erstmal, ja, ich weiß doch, wer alles so dazugehört, ne? Aber wenn man sich das einmal aufschreibt und so verbildlicht, dann sieht man ganz, ganz viele Ressourcen. Und dann kann man ganz viel schauen, wen hätte ich denn vielleicht gerne näher an mir dran? Wer ist vielleicht sehr nah an mir dran, aber der tut mir gar nicht gut? Den würde ich gerne eigentlich ein bisschen weiter von mir weg haben. Welche Personen sind die, die mich wahnsinnig gut unterstützen, die mir behilflich sein können bei Problemen? Und das ist einfach auch was ganz, ganz Wertschätzendes, weil man dann erstmal sich so bewusst wird, wer ist denn eigentlich alles in meinem Netzwerk, der sich auch um mich sorgt, wenn vielleicht etwas ist. Also lohnt sich absolut, das mal aufzuzeichnen und aufzumalen, ein bisschen sich Zeit zu nehmen und das aufzuschreiben. Wir haben uns auch überlegt, dass wir gerne zu dieser Folge wieder ein Freebie zur Verfügung stellen möchten, also etwas, was man sich wieder downloaden kann. Und da wird diese Netzwerkkarte auch dabei sein.
Ja, und es lohnt sich wirklich, das schriftlich festzuhalten, weil man beim ersten Überlegen vielleicht an die und die und die Personen denkt, aber viele auch noch vergisst. Und wenn man mal davor sitzt und vor allen Dingen vor Augen hat, ja, guck mal, was ich für ein Netzwerk habe, oder um welche Person ich mich mal noch mal wieder ein bisschen kümmern könnte, wo ich mal anrufen könnte, ja, weil die mir ja wichtig ist, aber irgendwie ist sie in Vergessenheit geraten oder der Kontakt so ein bisschen weniger geworden. Und ja, ganz tolle Sache. Genau. Dann können wir ja vielleicht mal zu dieser Resilienzwaage gehen. wo es ja darum geht, dass wir ein Gleichgewicht haben sollten zwischen Risikofaktoren und Schutzfaktoren. Also im Leben geht es nicht immer gleichmäßig weiter. Deswegen geht es immer wieder darum, dieses Gleichgewicht herzustellen. Mal sind die Risikofaktoren stärker da, dann geht es darum, dass wir da als Ausgleich unsere Schutzfaktoren wieder mehr in den Blick nehmen. Zum Beispiel auch mit dieser Netzwerkkarte, genau. Und wir haben zum Beispiel auch eher individuelle Schutzfaktoren, wenn wir uns jetzt mal nur die Schutzfaktoren anschauen, und auch organisatorische Schutzfaktoren, die was zu tun haben mit der Umwelt, mit dem Arbeitsumfeld, in dem wir uns bewegen, mit dem Team und so weiter, und eben diese persönlichen individuellen Schutzfaktoren. Und es gibt auch nicht den speziellen Schutzfaktor, sondern man muss es immer wirklich vom Kontext abhängig sehen, von der persönlichen Lebenssituation abhängig machen. Und diese Schutzfaktoren kann man sich wie so einen Regenschirm vorstellen, also ein Regenschirm, ein Schirm, der uns schützt. Das sind zum Beispiel positive Emotionen. Also wenn wir häufiger positiv gestimmt sind und eher gute Gefühle haben, das ist natürlich ein guter Schutzfaktor. Hoffnung zu haben, auch an sich selber zu glauben, ist auch ein ganz, ganz großer Schutzfaktor. Religiosität, Spiritualität, auch das kann, wenn man das lebt, ne, kann das ein ganz großer Schutzfaktor sein, weil man da immer wieder auch Zuversicht erleben kann und Unterstützung bekommt. Psychologische Sicherheit, also gerade was so Teams angeht, also dass man weiß, in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe, da geht es mir so, dass ich sein darf, wie ich bin. Natürlich unter Berücksichtigung der sozialen Regeln, ne? Also nicht alles machen, was man will, aber dass ich einfach so, ja, mich nicht schützen muss und nicht ständig irgendwie in Deckung gehen muss oder etwas verheimlichen muss. Also diese soziale und psychologische Sicherheit, das ist ein ganz großer Faktor. Dann, dass wir eine gute Selbstwahrnehmung haben. Auch das ist ein Faktor, der uns sehr schützt und stärkt, indem wir spüren, eher mitbekommen, wie es uns gerade im Moment geht. Habe ich da kein Gefühl und kein Gespür dafür, dann geht es mir vielleicht schon länger schlecht und ich merke es gar nicht und kann nichts dagegen tun. Oder kann nicht mal überlegen, was, stopp, es muss was sich ändern hier, ne? Es geht nicht so weiter. Aber wenn man da so, ja, so drüber hinweggeht, weil man es einfach gar nicht wahrnimmt, dann kann man natürlich gar keine Lösung dafür finden. Und immer dann, wenn wir ja etwas aussprechen und sagen können, okay, ich habe jetzt Angst, es ist jetzt gerade so, ne? Dann erst können wir überlegen, ist das berechtigt? Oder man kann sich auch ein bisschen Mut zusprechen und kann auch sagen, okay, jetzt hast du halt Angst, aber ich mache es trotzdem. Oder ich versuche es dann in kleinen Schritten, also da wirklich ja den Kontakt zu den Gefühlen zu haben, hatte ich ja schon mal gesagt, das ist so wichtig, ne? Dann aber auch so eine gewisse gute Selbstreflexion zu haben, also das eigene Verhalten auch immer wieder mal in Frage stellen, sich selber auch mal beobachten, Schritt zurückgehen und gucken, wie habe ich denn da agiert, hätte ich das anders machen können und was kann ich denn daraus lernen für die nächste Situation. Auch eine gewisse Anpassungsfähigkeit ist auch wichtig. Also nicht nur gestalten und selbstwirksam sein, sondern auch schauen, okay, in dem Setting oder in der Situation wäre es vielleicht besser, ich würde mich ein bisschen mehr zurückhalten oder ich schaue, wie ich ein Verhalten lernen kann, was dann besser dazu passt. Ne? Also auch da wieder ein Gleichgewicht zu finden. Also da gibt es noch viele, viele andere Punkte. Entspannungstechniken zu beherrschen gehört auch dazu. Also wer das kann, ne, wer sich damit mal beschäftigt und für sich eine gute Möglichkeit gefunden hat zu entspannen, das ist ja sehr unterschiedlich. Ne? Die einen entspannen durch Sport, die anderen durch Entspannungsübungen. Auch da gibt es wieder Unterschiede. Progressive Muskelentspannung oder autogenes Training, Meditation, Atemübungen. Ne? Das alles gehört ja dazu. Und das ist natürlich sehr, sehr gut, weil man da wirklich ja, bei sich selber wieder anfangen kann, ne? Und nah bei sich ist. Ja, dann vielleicht noch zu den Risikofaktoren, die so individuell sind. Auch da gibt es nicht den Risikofaktor. Je nach Person wirken die Risikofaktoren oder die widrigen Umstände anders, ne? Und dazu gehört zum Beispiel bei den individuellen Risikofaktoren wenn man ständig eine zu große Erwartungshaltung hat. Also je mehr man ja erwartet für die Zukunft, für sich, desto eher kann man ja enttäuscht werden. Ne? Wenn man irgendjemand sagte mal, ich habe da gar keine Erwartung, dann kann ich auch nicht enttäuscht werden. Klingt jetzt natürlich ein bisschen traurig, finde ich. Also ein bisschen Ziele oder Hoffnung oder Erwartung zu haben, ist ja auch was Schönes, aber es kommt auf das Maß drauf an. Ne? Perfektionismus gehört dazu, zu den Risikofaktoren. Also wenn ich immer 100% von mir verlange und vielleicht sogar von den anderen auch noch, das kann ja nur enttäuschend sein. Ne? Wir sind nun mal unvollkommene Wesen in einer sehr unvollkommenen Welt. Da wird 100% selten möglich sein. Dann, wenn wir uns ständig selbst Vorwürfe machen, also uns ständig die Schuld an manchen Dingen geben, ne, habe ich schon wieder, ach Mensch, was bin ich blöd, ne? Also man auch die eigene Person in Frage stellt und nicht das Verhalten oder das vielleicht dämliche Tun, was man da gerade gezeigt hat. Dann, wenn man zu viel Verantwortung übernimmt, also dieses Übernehmen von noch mehr Aufgaben, ne? Sich ja um die Sorgen der anderen sorgen, wo man eigentlich nicht wirklich helfen kann, ne? Also Verantwortungsübernahme zu groß. Oder wenn man keine Hilfe annehmen möchte und einfach es auch nicht tut, also keine Hilfe annimmt, nicht andere um Hilfe bittet. Ja, es gibt da auch natürlich noch viel, viel mehr Faktoren. Zum Beispiel noch zwei Punkte vielleicht, wenn wir Angst haben, Fehler zu machen. Also dieses gehört ein bisschen zum Perfektionismus, aber diese Fehler, Kultur, die besagt, es darf kein Fehler passieren. Ne? Ich darf keinen Fehler machen. Und selbst wenn ich etwas Neues ausprobiere, muss das von Anfang an klappen. Also da bedeutet das auf jeden Fall ein Risikofaktor. Und wenn wir nicht Nein sagen können, also wenn wir nicht Grenzen setzen können, wenn wir es nicht schaffen, auch mal für uns selber zu sorgen und zu gucken, was brauche ich denn jetzt und was sollte ich dafür lassen, sein lassen. Und das eben auch anderen zu sagen, kostet viel Mut, ne? Dafür sich einzustehen und sich nicht im Stich zu lassen. Ja, das sind so ein paar der wichtigsten individuellen Risikofaktoren. Und
Und
dann sag, ja, sag du, Johanna.
um das Ganze in Waage zu halten, ist ja dann eigentlich die Aufgabe, sich einmal zu reflektieren.
Auf jeden Fall. Da kann man auch wirklich für sich selber so zwei Schalen machen, also die so wie an einer Waage hängen. Die eine Schale ist, sind die Risikofaktoren und die andere Schale bedeuten die Schutzfaktoren. Und da kann man ja mal, wenn man so eine Liste vor Augen hat oder also man findet im Internet wirklich viele, viele Listen von diesen Schutzfaktoren, dass man da mal unterstreicht, das sind meine Schutzfaktoren, das kann ich gut, da, das beherrsche ich, da, das habe ich, ja, habe ich von früher mitbekommen, habe ich mir angeeignet, das beherrsche ich, da bin ich klasse drin, ne? Und eben die Risikofaktoren sich anschaut und auch guckt, wo kann ich etwas verändern, wo kann ich die Risikofaktoren vermindern, indem ich mich weiterentwickle, indem ich etwas verändere, mich verändere, die Situationen verändere und eben auch, wie kann ich meine Schutzfaktoren stärken? Also was kann ich tun, damit da mehr, mehr Widerstandsfähigkeit sich entwickelt, damit der Schwamm, der zusammengedrückt und gepresst worden ist, sich wieder entfalten kann und wieder seine ursprüngliche resiliente Form annimmt. Ne? Ja, und ich hatte ja noch gesagt, dass es die organisatorischen, Faktoren gibt. Also diese Waage kann man gut anwenden für Unternehmen, Einrichtungen, für ja, Praxen zum Beispiel auch, ne? Also im Arbeitsumfeld und für Teams. Also wie resilient ist ein Team? Welche Schutzfaktoren gibt es da? Welche Risikofaktoren? Auch da kann man ganz viel nachlesen im Internet. Wir werden in den Shownotes auch ein paar Adressen reinstellen, ne, wo man noch mehr Informationen bekommt. Vielleicht so zu den Schutzfaktoren innerhalb der Organisationen. Da wäre zum Beispiel, was Teams angeht, ein großes und gutes Zugehörigkeitsgefühl. Also wenn sich jeder im Team zugehörig fühlt, willkommen fühlt und weiß, ich habe hier meinen Platz, ich bin ein wichtiger Teil von diesem ganzen Team, das ist natürlich ein hoher Schutz. Dann geht es darum, dass Orientierung da ist und Transparenz, also dass im Team alle so weit wie möglich wissen, was ansteht, was geplant ist, wo die Einrichtung, die Firma, das Unternehmen hin will, ja, was so Ziele sind, langfristige Ziele, aber auch Transparenz bei Veränderungen. Gerade beim Veränderungsmanagement ist es ja immer wichtig, jeden Schritt wirklich von oben, also von der Geschäftsleitung, von der Führungskraft an die Mitarbeitenden zu geben, damit da eine hohe Transparenz ist. Denn wir müssen verstehen, was da passiert. Das schützt uns dann auch vor zu viel Stress. Dann Rollen- und Aufgabenklarheit ist wichtig, ne? Also, dass ich weiß im Team, das ist meine Kompetenz, das ist meine Aufgabe, diese Rolle wird von mir erwartet und die kann ich ausfüllen. Oder ich merke, ich kann sie nicht ausfüllen, ich kann diesen Aufgaben nicht gerecht werden, aber wenn ich nicht weiß, was meine Aufgaben sind, kann ich mich ja nicht dazu stellen und positionieren und sagen, stopp, so weit geht es nicht oder ja, es ist prima so. Dann Verbundenheit innerhalb des Teams und gesehen werden, gehört dazu. Und vielleicht noch so als letzten Punkt, dass wir Wertschätzung erfahren. Also, dass wir Höflichkeit erfahren und auch weitergeben, also uns höflich und respektvoll anderen gegenüber verhalten, dass es einen bestimmten Kodex gibt, an dem sich alle halten, ne? Bestimmte Regeln des Zusammenseins, Regeln der Kommunikation. Was ist gut hier, was ist erwünscht und was sollte nicht geschehen? Also ja, den Schutz auch durch das Verhalten innerhalb des Teams. Das sind so Schutzfaktoren im Kontext des Teams. Und Risikofaktoren, das wären kontextuelle Risikofaktoren, wären zum Beispiel, dass vielleicht nur ein ganz geringer Handlungsspielraum da ist. Also dass man überhaupt gar nicht viel entscheiden darf, dass man da sehr eingeengt ist in seinem Handlungsspielraum oder dass man häufig gestört wird. Also häufige Störungen ist ein riesengroßer negativer Punkt, der wirklich zu einem riesengroßen Stress führt. Und dazu gehören Telefonate ständig, wenn man zum Beispiel im Internet beschäftigt ist oder am Computer beschäftigt ist und man kriegt immer wieder die Meldung, neue Mail angekommen. Ne? Das sind Störungen, die sehr, sehr viel Stress verursachen. Dann, wenn unklare Vorgaben gegeben werden, also wenn ich nicht genau weiß, was zu tun ist, auch das macht viel Unruhe innerlich. Ne? Und das ist ein ganz großer Risikofaktor. Schlechte Kommunikation, wenn einfach nicht gesprochen wird, wenn nicht etwas mitgeteilt wird. Wenn wenig Austausch stattfindet, wenn man sich nicht mal in Diskussionen beteiligen kann, seinen eigenen Standpunkt mitteilen kann, ganz schwierig. Und wenn der Arbeitsplatz unsicher ist, also Arbeitsplatzunsicherheit, das ist natürlich auch ein Riesenstressfaktor. Also das bedeutet ganz viel Belastung, ne? Ständige Belastung, diese Angst im Nacken zu haben, ist mein Arbeitsplatz hier sicher? Kann ich hier bleiben? Kann ich längerfristig planen, auch privat und so weiter? Ja, auch da gibt es natürlich noch viel, viel mehr Risikofaktoren. Aber wenn man sich die erstmal klar macht, sowohl die Schutz- als auch die Risikofaktoren, dann kann man ja gemeinsam im Team auch schauen, was können wir denn verändern? Wo ist denn hier der größte Stressfaktor, der größte Risikopunkt? Und den können wir dann verringern. Aber dafür muss man den erstmal benennen.
Also ganz spannend. Jetzt wird mir gerade so bewusst, dass Resilienz ja auch sehr vielschichtig sein kann, also sehr unterschiedlich sein kann. Ich kann ja zum Beispiel, was meine Freunde betrifft, sehr resilient sein und auf
Ja.
der Arbeit bin ich es gar nicht.
Ja. Das
Also
kann durchaus sein.
das ist ja dann noch mal. Ich kann ja nicht sagen, ich bin generell bin ich ein resilienter Typ. Sondern das bezieht sich ja dann auch wieder auf das jeweilige System, in dem ich mich gerade befinde.
Ja, je nach Rolle auch, ne? Also was du gerade ansprichst, ist ja die Rolle im familiären Bereich oder unter Freunden. Ich bin Freundin von oder ich bin Arbeitnehmerin, ich bin Chefin von oder ich bin Kollegin, Kollege von. Ne? So, und das erleben wir ja auch, ne? Dass so manche Verhaltensweisen ganz leicht fallen im Privaten, aber auf der Arbeit schon schwieriger oder umgekehrt. Ja, wenn ich im Dienst bin oder in meiner Rolle als Dozentin, das fällt mir total leicht, aber im Privaten, dann wird es schwierig. Ne? Also da gehe ich mit Stress dann anders um oder Es ist nicht so leicht dann für mich. Und das, ja, genau, da ist man unterschiedlich resilient. Es
Spannend.
gibt Hoffnung, man kann es verändern.
Ich habe auch gelesen, dass mittlerweile echt dieser Begriff Resilienz in verschiedenen Bereichen auch genutzt wird. Also gar nicht jetzt so oft in Bezug Psychologie, ne? Das war ja jetzt alles sehr psychologisch.
Ja,
Aber
ja.
es gibt das zum Beispiel auch bei Ökosystemen. Da kann man auch von Resilienz sprechen. Also die Fähigkeit von einem Ökosystem, sich nach irgendeiner Störung, die da war, wieder zurück in den Ursprungszustand zurückzuversetzen.
Ja.
Oder in der Wirtschaft gibt es das auch, dass man verschiedene Backup-Systeme einrichtet, installiert, dass wenn irgendwie Naturkatastrophen passieren oder irgendwelche Dinge, die nicht so laufen, wie sie normalerweise laufen, dass es dann eben diese Backups gibt oder Pläne,
Ja.
die dann alles wieder zurück in den Ursprung kommen kann, wie man diese Krise dann bewältigen kann.
Ja. Also ich denke an Stromversorgung, ne?
Zum
Wasserwerke,
Beispiel.
all die Einrichtungen, die müssen resilient sein ja, Anfeindungen, gegen Angriffe, gegen Stress, ja, stressresistent,
Ja.
widerstandsfähig.
Ja.
Oder auch Städte. Wie resilient sind unsere Städte? Zum Beispiel gegen Hitze. Ja, das ist jetzt gerade im Moment. Wir haben hier den heißesten Tag des Monats, vielleicht sogar des Jahres. Ja, wie resilient ist man in der Stadt, im Städtebau gegen Hitze zum Beispiel? Oder der PC, ne? Wie resilient ist mein PC? Und was kann ich tun als Schutzfaktor? Und wie kann ich die Risikofaktoren vermindern? Immer da das Gleichgewicht, ne? Ist
Ja,
immer dasselbe.
überall findet sie sich wieder, die Resilienz.
Genau. Es gibt übrigens auch einen ganz tollen Song, auch den, weiß ich nicht, darf man das in den Shownotes verlinken?
Verlinken, ja.
Die Resilienz heißt der Song. Also wirklich toll, toller Song. Interpretin weiß ich gerade nicht auswendig, aber unter die Resilienz findet man das. Ja, ich hatte ja auch er erzählt und erwähnt, dass ich noch was sagen möchte zu der Resilienz bei Kindern und
Oh
Jugendlichen.
ja.
Na? Und da finde ich auch spannend, was wir durch unser Verhalten und durch unser Vorleben den Kindern geben können, damit sie resilient werden oder resilient bleiben können. Und vielleicht fange ich damit zuerst an. Wir können also, indem wir durch unser Verhalten, nämlich zum Beispiel durch das positive Zureden zu uns selbst, den Kindern zeigen, wie wir uns selber schützen können vor Stress, vor Situationen, die nicht so sind, wie wir das gerne hätten. Also wenn etwas misslingt, wenn etwas ein Missgeschick geschieht, ja, dann können wir natürlich sagen, ach Mensch, ich bin einfach zu doof dafür. Aber wir können auch sagen, okay, das hat jetzt nicht geklappt. Ich überlege mal, kriege ich es vielleicht irgendwie anders hin oder wen könnte ich fragen? Oder okay, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Kann man sich ja auch sagen, ne? So diesen wunderbaren Spruch. Beim nächsten Mal klappt es ein kleines bisschen besser, aber wahrscheinlich auch noch nicht perfekt. So, das wäre ein gutes Modell, zu zeigen, ja, ich kann mit mir selber positiv sprechen, ich kann mir Mut zusprechen, ich kann ja einfach wohlwollend mit mir umgehen und ohne mich zu beschimpfen in diesen Situationen einfach gut mit mir umgehen. Dann wäre es auch
Warte
wichtig,
mal,
dass,
da fällt mir
ja.
gerade eine Anekdote zu ein, wo du
Ja,
das
gerne.
gerade so erzählst. Der Luke Mockridge, der hatte ja eine Zeit lang mal so eine Show auf Sat.1 oder so war das. Und der hat mal einen Roboter in eine Halle gestellt, der konnte dann über Funk reden. Ne? Also der Luke Mockridge hat reingeredet und der Roboter hat dann quasi gesprochen. Und dann wurde da ein Mädchen mit reingeschickt in die Halle. Und ich weiß nicht mehr ge genau, was der Aufhänger war, warum jetzt dieses Mädchen da mit dem Roboter in der Halle sein musste.
Ja.
Auf jeden Fall waren sie dort zusammen. Und dann hat der Roboter ihr quasi erzählt, dass er irgendwie auf einer geheimen Mission ist und dass er was erledigen muss. Aber die Mitarbeiter, die dürfen das nicht mitbekommen.
Aha.
Und im Endeffekt war es dann so, dass das Mädchen zwar panische Angst hatte und es wusste auch, dass es nicht das Richtige ist, sozusagen, ne? Aber sie wollte dem Roboter unbedingt helfen. Und dann hat sie, dann war sie ganz resilient, dann hat sie sich nämlich ganz doll zugeredet, ich schaff das, ich kann das.
Ja.
Und hat so selbst mit sich gesprochen, da musste ich gerade dran denken. Das kann ich auch gerne nochmal raussuchen, weil das war ganz, ganz toll, wie die
Schön.
sich zugesprochen hat und sich Mut zugesprochen hat.
Gutes Beispiel. Ja, danke schön. Prima. wo war ich jetzt? Auch bei dem Modell, ne? Was wir machen können, wie wir durch unser Verhalten zeigen können, wie man mit widrigen Situationen gut umgeht. Wichtig wäre auch noch, dass wir unsere Handlungen möglichst zum Abschluss bringen. Also nicht mittendrin aufhören, weil es schwierig wird, weil es nicht klappt, weil wir mit uns unzufrieden sind, sondern dass wir, ja, vielleicht als Beispiel, wir haben ein Puzzle angefangen, jetzt merken wir, oh, jetzt wird es aber doch ein bisschen schwierig, schwieriger als ich dachte, weil die Farben ja alle gleich sind. Und dann zu sagen, ach, das finde ich jetzt irgendwie zu schwierig. Wir machen ein anderes Spiel, ja. Das wäre ungünstig, ne? Sondern da wirklich zu sagen, so, jetzt ist das ja richtig schwierig. Und boah, ich habe jetzt eigentlich gar keine Lust mehr, dieses schwierige, blöde Puzzle fertig zu machen. Aber es wäre ja toll, wir kriegen es hin. Komm, wir machen weiter, wir halten durch. Wir trinken jetzt mal ein Schlückchen Wasser, machen vielleicht eine kleine Pause und dann geht es weiter mit neuem Schwung. Also etwas zum Abschluss bringen, das wäre wichtig. Ne? Das geht nicht immer. Aber ich glaube häufiger, als wir im Moment denken. Dann lösungsorientiert bleiben, ist auch wichtig. Also da immer den Blick auf, okay, das klappt jetzt nicht, sowas Blödes aber auch. Was können wir tun? Was könnte uns helfen? Was hilft jetzt? Was wäre eine Lösung? Ne? Der Blick nach vorne. Und da haben wir auch schon drüber gesprochen, bloß nicht die eigene Person abwerten. Also dieses Abwerten der eigenen Person, das kann sich so verankern, auch bei den Kindern, diese Sätze wie, ich habe da einfach zwei linke Hände. Ja, das ist ein Glaubenssatz, der muss gar nicht stimmen, ne? Der stimmt auch mit Sicherheit nicht. Oder ich kann einfach nicht singen. So, Punkt, fertig. Ich habe da kein Händchen für. Mit Technik, da habe ich es nicht mit. Und dann lässt man es. Und kann sich natürlich gar nicht weiterentwickeln. Und wertet sich damit ja auch ab. Und vielleicht noch viel schlimmer in der Abwertung wäre sowas wie, ich bin einfach zu dusselig dafür. Oder ich bin zu alt. Oder ich bin einfach blöd. Mein Kopf macht nicht mehr mit. Oder ich bin einfach nicht sportlich. Ich bin sowas von unsportlich. Ne? Also das sind ja so Abwertungen. Das wäre natürlich kein gutes Vorbild. Den Kindern ein positives Selbstwertgefühl zu vermitteln, also indem wir dem Kind immer wieder deutlich machen, ich mag dich so, wie du bist, ja. Und wir werten es nicht ab, wenn es mal nicht die Leistung bringt, die es bringen soll, wenn es nicht die tollen Noten hat, sondern wirklich die Person zählt, ne? Der Wert des Menschen hängt nicht von der Leistung ab. Aber auch kleine Aufgaben übergeben, also auch wirklich in die Verantwortung nehmen. Und das merkt man bei den ganz jungen Kindern. Ich merke es bei meinem Enkelkind, 4 Jahre jetzt, der Mats, der freut sich, wenn er mithelfen kann, die Spülmaschine auszuräumen. Und die haben wirklich die Tellerschublade so, also so, dass er mithelfen kann, die Teller einzuräumen, noch auszuräumen. Die sind nicht oben in den Hängeschränken, ne? Denn Kinder wollen mithelfen. Und die wollen nicht einfach nur, wenn sie dann älter sind, nur den Müll rausbringen und das war's dann. Also die doofen Sachen quasi, sondern die wollen wirkliche Verantwortung übernehmen. Und das stärkt, ne? Weil das diese Selbstwirksamkeit erhöht und einfach auch so ein Gefühl gibt von, ich kann was, ich habe schon viel gelernt und ich kann was.
Handlungskompetenz.
Genau, ja, ganz genau. Dann auch immer mal wieder das Kind darauf hinweisen, dass es selber auch Verursacher ist. Ein Beispiel, das kenne ich auch noch. Ich glaube, ich habe sogar selber zu meinem Kind damals, zu meiner Eva gesagt, wenn sie sich gestoßen hat, ach, dieser dumme Tisch da, ne, was steht der da auch im Weg? Ja, das ist vielleicht ganz witzig und ganz schön zum Trösten, aber letztendlich wäre es vielleicht auch gut gewesen zu sagen, ja, guck, beim nächsten Mal passt da auf, ne? Da ist die Kante, ne? Die steht da so vor, machst du da so einen Bogen drum, ne? Guckst du besser nach. Also kommt immer auf die Balance drauf an, ne, wie oft man sowas sagt, aber eher so bitte im Kopf behalten. Nein, manchmal sind die Kinder auch Handlungsakteur, ne, dass man sagt, okay, was hättest du denn anders machen können? Ne, überleg mal. So.
Darf ich auch
Dann,
ein Beispiel?
ja.
Gerade von gestern.
Ach, guck.
Gestern hatte ich ein Kind in Vertretung. Und wir haben was mit Edelsteinen gespielt. Also immer, wenn man was erledigt hat, dann hat man Edelsteine bekommen. Und sie hatte ihre Edelsteine die ganze Zeit vor sich auf dem Tisch gesammelt. Also ganz nah auch am Körper dran. Und sie war auch generell einfach ein motorisch sehr aufgeregtes Kind und hat sich sehr viel bewegt und ständig sind diese Steine runtergefallen. Und da dachte ich auch, ich versuche jetzt einfach mal mit ihr darüber zu reflektieren und habe dann gefragt, was meinst du denn, warum die ganze Zeit runterfallen? Und dann sagte sie, weiß ich nicht, vielleicht sind das ja Springsteine.
Ja, guck, genau, die Verantwortung
Ja,
abgeben.
genau. Und da dachte ich auch, naja, das ist dann vielleicht was, was die Eltern dann irgendwie immer so formulieren, vorgeben. Und dann habe ich gesagt, nein, ich glaube, das liegt an was anderem. Ich glaube, weil du dich immer so bewegst, dass du da dran kommst und dann fallen die runter. Und dann haben wir gemeinsam mal überlegt, wie denn vielleicht besser der Stuhl stehen kann und wo denn die Steine besser liegen, damit die nicht mehr runterfallen.
Ja.
Und dann hat es funktioniert.
Toll, toll. Genau, und da war das auch nett gemeint von den Eltern. Ja, es sind Springsteine oder es sind, weiß ich auch nicht, Dinge, die Tischkante ist halt da im Weg oder so. Nein,
Tisch
was
ist
kannst
schief.
du tun, damit das nicht mehr geschieht? Ne? Was kannst du tun? Toll, gut, dass du, das war ja auch ein toller Sprechanlass, ne? Mit dem Kind
Ja.
zusammen, das herauszufinden. Ursache, Wirkung und.
Und ich musste mich nicht mehr aufregen.
Ja. Und ihr musstet nicht auf dem Boden rumkrabbeln und alles aufheben.
Ja.
Schön. Dann wäre auch noch gut, dass wir Geschichten wählen, die resilient sind und die Resilienz zeigen. Im Sinne von, bitte nicht zu viele Märchen, wo die Prinzessin auf den Prinzen wartet und ohne den Prinzen geschieht auch gar nichts, sondern wo die Akteure, die Hauptfiguren wirklich auch selber gestalten, wo sie etwas tun, etwas umsetzen, etwas ja, aktiv mittun. Also wirklich dafür sich ein, wie nennt man das?
Für
Einstehen,
sich
für sich
einstehen.
einstehen, ne? Genau, und wirklich ja, handelnd sind und nicht abwarten, passiv, bis da der Retter kommt oder der tolle Prinz oder der König oder wer sonst auch immer, wo immer nur die Abhängigkeiten da geschildert werden. Es gibt viele Märchen, wo das gar nicht so der Fall ist, ne? Es gibt ja wirklich tolle Märchen, wo eben nicht nur der Retter da mit dem Pferd angeritten kommt und so. Ja, und Konfliktfähigkeit fördern. Dazu gehört, dass Kinder erstmal sich mehr spüren in ihren Gefühlen, also dass man wahrnimmt, wie sich die Kinder gerade fühlen und auch das ausspricht und durchaus sagt, du ärgerst dich jetzt, ne? Du hast dich jetzt richtig, richtig geärgert, weil das und das geschehen ist, ne? Und deswegen hast du dem eine gehauen, ne? Weil du so sauer warst. Und wenn wir den Kindern diese Gefühle in Worten, ja, zur Verfügung stellen, dann können sie irgendwann auch selber sagen, Mensch, ich ärgere mich, hör auf damit. Also sie lernen dann wirklich diesen, ja, diesen Zugang zu ihren Gefühlen zu bekommen, die auszusprechen, wahrzunehmen und ja, wenn wir etwas benennen können, dann ist die Macht auch gar nicht mehr so groß. Ne? Und dann gehen wir nicht sofort in Konflikte mit Ellenbogen oder mit Fäusten oder sonst was, sondern können eher darüber sprechen. Aber dafür müssen wir halt den Kindern Möglichkeiten zeigen, wie sie ihre Gefühle benennen können, dass es verschiedene Gefühle gibt und dass sie sich selber besser kennenlernen.
Ist ja nicht
Das
nur bei Konflikten, sondern
Ach
auch
so.
bei anderen Emotionen, ne? Ich
Ja.
hatte heute ein Beispiel von einem Kind, das ist jetzt gerade sehr aufgeregt, weil Ferien sind und weil die Eltern auch frei haben und dann unternehmen die ganz viel. Und dann ist natürlich so der Morgen gestaltet sich einfach anders, als er sich sonst gestaltet, ne? Die Kinder dürfen halt dann morgens schon toben und spielen. Und dann kommt das Kind zur Logopädie. Und dann, wir konnten die ersten 20 Minuten gar nichts machen, weil das Kind so aufgeregt war und so viel sich einfach bewegt hat und so viel Drang hatte. Und ich habe am Anfang immer versucht, jetzt müssen wir aber mal und jetzt kommen, jetzt gucken wir noch mal, ne? Und es war einfach,
Motivieren, ja.
ja, es war einfach nicht möglich, sodass ich auch irgendwann haben wir das Setting komplett gewechselt, weg vom Tisch, woanders hin. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt überlegen wir mal, was ist denn hier eigentlich gerade los? Ich habe das Gefühl, du bist total aufgeregt.
Ja,
Bestimmt
schön.
wegen den Ferien, weil da so viel los ist zu Hause, ne? Und dann haben wir erstmal einfach darüber geredet, was denn eigentlich heute Morgen alles passiert ist und was los war und was so aufregend war. Sie hatte auch noch ein Bonbon gegessen und dann war die Zunge nämlich ganz blau. Das war dann auch eigentlich die ganze Zeit Thema, diese Zunge.
Ja.
Und ob die abfärbt am Tisch.
Ja.
Also ganz viele Reize, die
Ja.
erstmal erledigt werden mussten. Und irgendwann sagte das Kind dann auch, ja, stimmt, ich bin echt total aufgeregt, weil wir fahren, die fahren auch irgendwo oder wollten irgendwo hin jetzt heute Nachmittag in so einen Kletterpark. Und dann hat sie mir das erstmal alles erzählt und dann reflektiert, dass sie auch aufgeregt ist. Und das
Ja.
Schöne war dann, als wir dann die Eltern reingeholt haben zum Elterngespräch, sagte sie dann, ich bin total aufgeregt heute, weil heute so viel passiert.
Ja, guck mal,
Das
hat sie
fand ich aber
sofort
ganz süß.
übernommen. Ja. Und wenn sie nochmal so eine innere Unruhe spürt und merkt, ich bin hier so wibbelig und meine Eltern, die sagen dauernd, mach das nicht, hör doch auf damit oder andere Personen, dann weiß sie, oh, vielleicht bin ich gerade aufgeregt. Und dann kann sie es benennen und schon wissen die anderen Bescheid. Sie selber weiß, ja, ich bin jetzt aufgeregt. Und dann hat sie viel mehr Verständnis für sich und kann da gucken, was kann ich denn jetzt tun? Ne? Was kann ich tun, damit es mir besser geht? Toll, sehr schönes Beispiel. Ja, klasse. Ich wollte noch zur Konfliktfähigkeit was sagen, weil das war so mein Hinweg dazu. Also Konfliktfähigkeit zu fördern, ist ja auch wichtig. Dazu gehört es, die Gefühle wahrzunehmen, bei sich und bei anderen und zu benennen, aber eben auch von uns Erwachsenen aus gesehen, dass wir nicht versuchen, Streitereien sofort zu unterbinden. Na, jetzt zankt euch nicht, vertragt euch doch, kommt, jeder kriegt jetzt hier die Hälfte oder du sitzt jetzt da und du gehst dahin, sondern Konflikte auch wirklich zu nutzen und zu nutzen für Konfliktfähigkeit zu üben. Also da wirklich zu gucken, was ist denn da genau passiert, was wolltest du denn eigentlich, warum hast du das denn gemacht, was war dir denn so wichtig dabei und was war dir wichtig und kannst du verstehen, dass ne, der dein Freund das und das so gerne hätte oder gerne gemacht hätte und so weiter. Also da die Konflikte wirklich zu nutzen, ins Gespräch zu kommen und sich selbst und die anderen besser zu verstehen und das dann auch auszudrücken. Das würde sehr viel Resilienz bedeuten. Ganz großer Schutzfaktor. Ja, ich habe noch einen schönen Spruch von Dr. Gunther Schmidt. Der sagt, jeder Mensch ist resilient. Und jeder Mensch ist quasi der überlebende Beweis, dass sie oder er bisher stärker war als das Leben. Guter Satz, ne?
Gutes Zitat. Ja.
Wir sind der Beweis, genau. Und noch ein Zitat von Aaron Antonowski, der auch ganz viel mit dem Thema Resilienz zu tun hat durch die Salutogenese, der sagt, bedauerliche Dinge geschehen nun einmal im Leben. Aber wenn sie dann auftreten, wird man mit ihnen umgehen können und nicht endlos trauern. Man wird mit ihnen umgehen können. Punkt.
Punkt. Und Punkt für heute.
Ja, genau. Das war das Thema Resilienz. Also ein großes Thema, spannendes Thema. Und es ist ganz gut für sich zu gucken, wenn es einem schlecht geht, ne, was ist gerade los, was macht mir Stress? Und auch immer wieder zu überlegen, was hilft mir, wenn ich im Stress bin? Was sind meine Schutzfaktoren? Was sind meine Möglichkeiten, um mit Stress umzugehen?
Dafür bekommt ihr dann auch von uns das Freebie, das
Mhm.
ihr euch dann herunterladen könnt. Und das kann man sich ja dann immer wieder ausdrucken,
Ja.
wenn man es mal wieder braucht, wenn man in eine neue Lebenssituation kommt. Denn wir haben ja jetzt gelernt, das kann sich ja immer alles ein bisschen ändern. Und dann kann man es nochmal neu ausfüllen.
Mir ist gerade noch was ganz Wichtiges eingefallen, das muss ich noch
Oh
sagen,
ja.
was Kinder angeht. Kinder, die nicht so resilient sind, fragen nicht um Hilfe. Die trauen sich gar nicht, um Hilfe zu bitten. Und deswegen ist es ganz wichtig, immer wieder klarzumachen, dann frag jemanden, ne? Sag einfach, ich brauche Hilfe. Wen kannst du fragen? Und für sich selbst natürlich auch, ne? Sich selber darum zu kümmern, Hilfe zu holen, ne? Und das fällt mir gerade ein zu dieser Netzwerkkarte, denn dazu gehören ja die anderen Menschen. Wir sind einfach nicht allein, aber wir müssen uns darum kümmern, ne? Wir müssen auf andere auch wirklich zugehen und um Hilfe bitten. Das ist auch ganz großer, toller Schutzfaktor. So, jetzt aber wirklich, Punkt, Punkt, Punkt. Ein Punkt. Johanna, mach's gut. Ich wünsche dir einen wunderbaren, schönen, noch weiter heißen Tag.
Dir auch.
Dankeschön. Und die, die zugehört haben an euch, vielen Dank für eure Zeit. Und ja, wir freuen uns, wenn euch die Folge gefallen hat und vielleicht auch einen Nutzen gebracht hat für eine bessere Resilienz. Tschüss.
Tschüss.